von Menschen und UFOs. Ein GEP Insider Audiocast.
Für uns ist erstmal das UFO, die mitgeteilte Wahrnehmung eines Zeugen, der an uns herantritt und seine Sichtung über einen für ihn nicht erklärbaren Flugkörper am Himmel meldet.
Das ist spannend.
Die GEP, das ist die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens und es ist die größte als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung in Deutschland, die sich hauptsächlich mit der Erforschung des UFO-Phänomens beschäftigt.
Das Thema als Thema ist interessant, auch deswegen, weil es sehr vielfältig ist. Es ist ja ein Thema, das sich wie kaum eine andere Forschungsdisziplin in einer immensen Weise interdisziplinär darstellt.
Von Menschen und UFOs. Herzlich willkommen beim GEP Insider Audiocast von Menschen und UFOs. Für die zweite Episode haben wir uns einen Interviewpartner gesucht. Hans-Werner Peiniger ist seit Gründung der GEP im Jahre 1972 ihr Vorsitzender und gilt als einer der erfahrensten UFO-Falluntersucher Deutschlands. Das im Folgenden zu hörende Interview wurde im Februar per Skype aufgenommen. Mein Name ist Günther und ich wünsche viel Spaß dabei.
Hallo HW.
Hallo.
Ich freue mich eigentlich, dass wir das hier doch noch geschafft haben. Wir haben ein bisschen schwierig zusammengefunden. Du hast ja im Moment richtig viel zu tun, stimmt's?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Einmal halten einem natürlich die Fallermittlungen auf, aber es gibt auch als Vereinsvorsitzender Verwaltungsaufgaben zu erledigen und das ist dann schon in der knappen Freizeit schwer zu bewältigen.
Du bist ja nicht nur Vereinsvorsitzender, du bist vor allen Dingen in erster Linie auch Mensch. Stell dich doch mal kurz vor, wer du eigentlich bist.
Ja, für die, die mich noch nicht kennen, Hans-Werner Peiniger. Ich bin Jahrgang 1957, verheiratet, habe eine 27-jährige außer Haus lebende Tochter, bin vom Beruf technischer Angestellter in einem sehr großen Telekommunikationsunternehmen, stehe also, kann man so sagen, mitten im Leben, was bei denen, die sich intensiv mit UFOs beschäftigen, nicht immer die Regel ist.
Ja, wie bist du denn ans UFO-Thema gekommen? Wie ist dein Werdegang? Du machst das ja jetzt seit über 40 Jahren, ne?
Ja, also ich habe schon als Jugendlicher, als 14-Jähriger habe ich schon angefangen. Ich habe Perry Rhodan-Hefte damals gelesen und habe mich mit der Astronomie ein bisschen beschäftigt. Habe sogar dann eine Faller-Modellautobahn mal gegen ein Teleskop eingetauscht und so dann einen noch näheren Zugriff auf die Astronomie bekommen, bin dann irgendwann mal auf UFO-Berichte gestoßen in der Zeitung und dieses Thema hat mich also sehr fasziniert, so sehr fasziniert, dass ich also mit Klassenkameraden und auch einigen anderen Nachbarn in Lüdenscheid dann den UFO-Jugendclub gegründet habe.
UFO-Jugendclub.
UFO-Jugendclub Lüdenscheid hießen wir und wir waren also einige Leute und ja, schon damals zeichnete sich ab, was sich bis heute so durchgängig gezeigt hat, dass wir also auch, so ein behördenähnliches Vorgehen haben. Also wir haben damals schon einen Mitgliedsausweis gehabt, wir haben eine kleine Satzung gehabt und solche Dinge.
Also damals schon so ein bisschen, was man der GEP ja heute manchmal so ein bisschen nachsagt, bürokratisch.
Ja, gut, aber
in einem positiven Sinne.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass das sein muss, wenn man halbwegs professionell arbeiten will.
Absolut, das ist ein Mitgrund, warum ich Mitglied bin. Ja. Wie viel wart ihr damals in diesem Jugendclub?
Auch das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Wir haben, glaube ich, natürlich erstmal mit zwei angefangen. Dann wurden wir, glaube ich, so 4, 5 bis 6 waren wir schon damals Jugendliche. Und ja, und seitdem betreibe ich das praktisch als Leiter einer UFO-Gruppe hier in Lüdenscheid.
Zur Gründung der GEP kommen wir mal ein bisschen später noch. Ich habe da noch ein Stichwort aufgeschrieben, Taschenlampe. Man findet immer so die kleine Anekdote, wenn man im Internet schaut, dass du Signale in den Weltraum gesendet hast mit einer Taschenlampe. Erzähl mal.
Ja.
Ich vertrete ja heute eher einen kritischen Standpunkt zur UFO-Forschung, bin aber nicht als Kritiker auf die Welt gekommen. Also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war für mich das Weltall einmal bevölkert. Und klar, bei den Berichten über UFOs, da muss es sich um außerirdische Besucher handeln. Das stand für mich eigentlich damals schon fest. Und so habe ich dann in meinem Jugendzimmer nachts am Fenster gestanden und in der Taschenlampe Lichtsignale in den Himmel gesendet und auf Antwort gehofft. Und die ist aber leider bis heute noch nicht eingetroffen.
Heute stehst du aber nicht mehr am Fenster und musst deiner Frau dann erklären, was du da eigentlich tust.
Das würde meine Frau mir, glaube ich, nicht mehr erlauben, dass ich zu so später Zeit dann auch noch mich mit dem Thema beschäftige.
Ja, irgendwann ist Feierabend, ne? Du hast ja schon kurz gesagt, früher waren UFOs für dich ganz klar Zeichen für außerirdischen Besuch. Die Definition, wie sie die GEP verwendet, sagt aber eigentlich was anderes, richtig?
Ja, also wir gehen ja erstmal einmal von dem Begriff UFO aus, der ja aus der amerikanischen Luftfahrtterminologie kommt und ja nichts weiter bedeutet, als dass es sich da um ein unidentifiziertes Flugobjekt handelt. Mhm. Und mehr nicht. Also wir spekulieren jetzt nicht über außerirdische Besucher oder Temponauten, also Zeitreisende oder aus anderen Dimensionen oder sonst was, sondern für uns ist erstmal das UFO, die mitgeteilte Wahrnehmung eines Zeugen, der an uns herantritt und seine Sichtung über einen für ihn nicht erklärbaren Flugkörper am Himmel meldet, beispielsweise.
Das ist ja im Grunde genommen genau auch ein wichtiger Punkt, würde ich sagen, der dich oder viele Mitglieder der GEP eben auch von dem unterscheidet, was ansonsten so von UFO-Forschern wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Da wird ja meistens gesagt, UFO-Forscher, Ufologen, das sind doch die, die Jagd auf kleine grüne Männchen machen. Das ist ja bei der GEP nicht so.
Das ist richtig. Das liegt natürlich daran, dass der Begriff UFO ja zu einem Synonym für außerirdische Besucher oder fliegende Untertassen, kleine grüne Männchen geworden ist. Der ist also negativ besetzt, wird dadurch natürlich in der Öffentlichkeit oft belächelt. Und so wurde dann auch früher die Tätigkeit oder das Hobby, was man ja ausübt, dann auch belächelt. Aber ich denke, wenn man mal erklärt, in welcher Form man sich mit dieser Thematik beschäftigt, dann wird das doch schon in der Regel akzeptiert.
Hast du da eine Veränderung festgestellt so im Laufe der Jahre, was diese Akzeptanz betrifft?
In der Öffentlichkeit nicht, in meinem persönlichen Umfeld schon. Ja, also wenn man in der Öffentlichkeit auftritt und sagt, ja, hier, ich beschäftige mich mit UFOs, dann wird man schon oft belächelt, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn man mal genauer erklärt, was man da eigentlich macht und mit welchem Gegenstand man da arbeitet, dann wird das dann schon eher akzeptiert. Und in meinem persönlichen Umfeld wissen das jetzt praktisch alle, in welcher Form ich das mache und dann ist das auch okay so.
Ja, ich denke, wenn man mal bei RTL aktuell gewesen ist, dann kann man das auch nicht mehr leugnen, ne?
Ja, richtig.
Aber gab es am Anfang Probleme oder zu gewissen Zeiten, dass sie in deinem persönlichen Umfeld Anfeindungen oder gewisse Skepsis da entgegengeschlagen hat?
Skepsis eigentlich ja schon, aber jetzt nicht irgendwie besonders ausgeprägt. Und ich habe auch sonst keine großen negativen Erfahrungen gemacht, sei es jetzt beruflicher Art zum Beispiel oder damals schulischer Art. Also das hat es eigentlich nicht gegeben.
Das ist ja positiv. Da gibt es ja auch Gegenbeispiele, ne, wo man da nicht so offiziell, man muss mit Pseudonymen arbeiten oder gibt es halt schon manchmal Probleme. Aber schön, wenn das bei dir nicht so ist. Schwenken wir mal über zum Verein, zur GEP. Wie kam es denn zur Gründung? Was waren letztendlich die Beweggründe, so einen Verein zu gründen?
Ja, also ursprünglich gab es ja diesen UFO-Jugendclub und da zeichnete sich doch schon bald ab, dass das eher eine unprofessionelle Grundlage für die Beschäftigung mit den UFOs darstellt. Und wir haben uns dann nach ein paar Jahren und nach dem Sammeln von Erfahrungen und Kenntnissen haben uns dann ein bisschen neu orientiert. Und dann wurde halt aus dem Jugendclub die GEP, die damals noch Gemeinschaft zur Erforschung unbekannter Phänomene hieß. Und damals haben wir uns auch noch mit anderen Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel mit der Parapsychologie, mit paranormalen Phänomenen. Aber irgendwann wurde das einfach zu viel und wir mussten uns wirklich auf das Kernthema beschränken, auf die Untersuchung von UFO-Phänomenen.
Aber das heißt, wenn ich kurz dazwischenhaken darf, das heißt, UFOs waren schon auch damals Schwerpunkt. Und dann hat man noch so ein bisschen ja drumherum Phänomene begutachtet und ist dann aber zu diesem Steckenpferd zurückgekehrt.
Genau, richtig, ja.
Ja, war Gerhard Mosbleck, der ja dann auch Gründungsmitglied war und war der damals schon
dabei? Der war damals schon dabei, ja. Der war schon zu Jugendclub-Zeiten dabei und wir sind praktisch die nächsten Jahre, Jahrzehnte sind wir dann auch gemeinsam ja, gegangen. Ne? Und parallel dazu hatte sich dann auch noch im Mannheimer Raum ebenfalls eine Gruppe gebildet, das CENAP, mit der wir dann auch die nächsten Jahrzehnte den Weg mehr oder weniger gemeinsam gegangen sind. Und aber so nach einigen Jahren, also um ein Stück professioneller zu werden und sich von anderen Grüppchen abzuheben, haben wir dann auch noch die Gemeinnützigkeit als Verein angestrebt und das war wirklich nicht einfach. Also da haben wir mehrere Jahre für gebraucht, bis die anerkannt wurde.
Eine Rolle spielte auch der Philosoph Feierabend,
ja, dabei, genau. Richtig? Also auch die Gemeinnützigkeit, die wird ja von den Finanzbehörden erteilt und auch da war der Begriff UFO negativ behaftet und man verweigerte uns zunächst die Gemeinnützigkeit und wir mussten dann unsere wissenschaftliche Arbeitsmethodik nachweisen, unter anderem auch mit einem Mini-Gutachten von Professor Feierabend und dann klappte es auch.
Sehr schön. Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Kontaktaufnahme oder zu der Beschäftigung seinerseits damit?
Der hatte sich damals in der Zeit, das war in den 80er Jahren, hat er sich mit wissenschaftstheoretischen Aspekten beschäftigt und dazu auch viel veröffentlicht. Und ja, da haben wir dann einfach mal versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und der war wirklich zugänglich. Da waren wir also auch überrascht und hat uns dann die wissenschaftliche Arbeitsmethodik, die wir verwenden, dann auch bescheinigt.
Ja, großartig. Um das vielleicht nochmal klarzustellen, sag doch nochmal kurz, wofür ihr genau die Gemeinnützigkeit habt. Ich weiß, dass es da ja immer wieder zu Fehlinterpretationen kommt.
Ja. Also die Gemeinnützigkeit wurde uns erteilt aufgrund der Förderung der Volksbildung. Das heißt, wir untersuchen UFO-Sichtungen der betroffenen Bürger. Wir versuchen dafür nachvollziehbare Erklärungen zu finden, was uns dann auch in den meisten Fällen gelingt. Und wir veröffentlichen unsere Arbeitsergebnisse so transparent, dass die auch jeder nachvollziehen kann. Und das ist ein Grund dafür, oder darin sehen die Finanzbehörden als also auch eine Förderung der Volksbildung, indem wir also auch in gewisser Weise auch aufklärerisch dahingehend arbeiten, dass wir sagen, dass halt nicht jedes UFO am Himmel gleich ein außerirdisches Raumschiff ist.
Das heißt aber letztendlich nicht, dass das Bedingung ist. Also, dass kein UFO ein außerirdisches Raumschiff sein darf.
Nein, das ist natürlich keine Bedingung. Und letztendlich ging es auch nur um die sachgerechte Arbeitsweise, die wir ausüben.
Wenn du eine Philosophie des Vereins formulieren solltest, wie würde das so grob aussehen?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Also ich denke, dass wir, wenn man jetzt mal ein Alleinstellungsmerkmal der GEP bezeichnen sollte, dann denke ich, dass wir die einzige Gruppe in Deutschland sind, die immer und das schon über einen längeren Zeitraum von Jahrzehnten kontinuierlich bemüht ist, die UFO-Forschung von emotionalen Einflüssen zu befreien und auf eine betont sachliche Basis zu stellen. Und das ist also auch mit ein Ziel des Vereins und man kann auch sagen, die Philosophie.
Dieses Alleinstellungsmerkmal, das heißt die kontinuierliche Falluntersuchung, wie sieht sowas aus? Beschreib das mal ein bisschen für die Hörer.
Ja, das geht folgendermaßen ab. Also wir erhalten Kenntnis von einer UFO-Sichtung, entweder per Telefon direkt oder per Mail oder wir betreiben eine Falldatenbank im Netz. Da können die Menschen sich auch melden oder sie gehen über unsere Homepage. Also es gibt mehrere Eingangstore. Ja, wir erhalten Kenntnis von dem Fall, nehmen die ersten Grunddaten auf, nehmen Kontakt mit dem Zeugen auf, stellen Nachfragen, was für unsere Ermittlungsarbeit wichtig ist. Parallel dazu versuchen wir Sekundärinformationen zu bekommen, zum Beispiel zur Wetterlage, zum Flugverkehr und. Und das führen wir dann alles zusammen und am Ende wird dann halt dieser Fall beurteilt.
Wie sieht es da mit Diskussionen aus? Wird da viel diskutiert? Oder macht das der Fallermittler mehr oder weniger mit sich
allein aus? Also das ist auch unterschiedlich. In der Regel, also die meisten Fälle, die werden ja vom Schreibtisch aus erledigt. Und da müssen auch nicht unbedingt andere Kollegen mit einbezogen werden. Sind die Fälle ein bisschen aufwendiger, dann kann man natürlich andere Fallkollegen hinzuziehen. Wir haben mit einer anderen Gruppe in Deutschland, mit der DGUFO, haben wir eine gemeinsame E-Mail-Fallermittlerliste gegründet, in der die Fallermittler der DGUFO und der GEP zusammengeschlossen sind zu einem Kreis, der Fälle gemeinsam diskutieren und auch beurteilen kann.
Zum Vorwurf, den hast du sicherlich schon öfter gehört, zum Vorwurf der Schreibtischermittlung. Das wird manchmal so abfällig dann auch gesagt. Wie würdest du da oder was würdest du da entgegnen?
Ja, also nicht jeder Fall erfordert eine Vor-Ort-Befragung oder Vor-Ort-Untersuchung. Die meisten Fälle können wirklich am Schreibtisch bearbeitet werden. Das sehe ich so. Zudem muss man ja auch sagen, dass wir, dass das ja ein Hobby ist, mit dem wir uns beschäftigen, das in der Freizeit betrieben wird. Und die Freizeit ist meistens sehr begrenzt. Und da ist es gar nicht möglich, bei der großen Anzahl an eingehenden Meldungen jeden Fall, ich sage jetzt mal, persönlich vor Ort zu untersuchen. Das wäre gar nicht drin. Also muss man da natürlich auch schon ein bisschen selektieren und sich dann ja auf die spektakuläreren Sichtungen beschränken, wenn man doch dann mal vor Ort einen Zeugen aufsuchen will.
Wie triffst du denn die Unterscheidung zwischen Fällen, bei denen es sich lohnt und bei denen, wo du denkst, da muss man jetzt nicht so viel Zeit investieren?
Ja, das ist einfach der Grad der Ermittlungsarbeit. Situationsbedingt muss man dann entscheiden, reicht es, den Fall am Schreibtisch mit den vorhandenen, zur Verfügung stehenden Mitteln zu bearbeiten oder reicht es eben nicht? Ist wirklich eine Vor-Ort-Befragung erforderlich? Dann muss man natürlich oder sollte man dann versuchen, den Zeugen dann auch vor Ort zu befragen. In der Regel haben wir es mit sogenannten Lichtpünktchen-Sichtungen zu tun. Die Leute haben irgendwelche Lichtpunkte am Himmel gesehen, die sich vielleicht ein bisschen merkwürdig bewegt haben, wie auch immer. Das sind dann Fälle, die müssen wir am Schreibtisch erledigen, weil anders wäre das gar nicht möglich. Also diese Personalressourcen haben wir einfach nicht.
Wie wäre das denn, wenn die Ressourcen da wären? Sehe das dann anders aus oder würde man dann davon ausgehen, dass die Fälle einfach oder einige Fälle nicht genug hergeben, dass sich dieser Aufwand lohnt, egal wie die, sagen wir mal, finanzielle und personelle Aufstellung der GEP wäre?
Ja, kann man so sagen. Also nicht jeder Fall erfordert ja einen hohen Aufwand. Wenn es diese personellen und finanziellen Beschränkungen nicht gäbe, dann wäre die GEP oder würde dann die GEP sicherlich so aussehen, wie ich sie als Jugendlicher mal in einer Vision gesehen habe. Also eine Organisation, die zum einen auf wissenschaftlicher Basis UFO-Phänomene untersucht, dabei von Behörden der Polizei, militärischen Dienststellen, der deutschen Flugsicherung und so weiter unterstützt wird und über das Bundesgebiet verteilt Taskforce-Teams hat, die mit speziell ausgerüsteten Fahrzeugen zeitnah den Zeugen aufsuchen und Ermittlungen aufnehmen können. Das war so mal mein Traum. Wir haben keine finanziell geförderte Forschung, wir haben nicht das Personal dafür, wir betreiben diese Tätigkeit als Hobby und so gesehen müssen wir halt versuchen, mit den beschränkten Möglichkeiten, die wir haben, eine bestmögliche Arbeit zu erzielen.
Aber es gibt schon den ein oder anderen Zeugen, der bei dir anruft und davon ausgeht, dass du genau das leisten kannst. Und auch mal nach einer Taskforce ruft, oder?
Das kommt schon mal vor. Gut, die Vorstellungen unterscheiden sich dann natürlich von der realen Wirklichkeit. Ne? Also wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir nur in einem ganz kleinen, begrenzten Rahmen arbeiten können, dass unsere Arbeit eine Laienforschung ist und dass man aber trotzdem versuchen muss, möglichst professionell zu arbeiten. Und ich glaube, das ist uns auch in den letzten Jahren ganz gut gelungen.
Wie stehst du denn zu dem Begriff der Laienforschung?
Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Arbeit wirklich eine sogenannte Laienforschung ist. Also das ist keine universitäre, finanziell geförderte Forschung. Die meisten Personen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, sind Wissenschaftslaien, haben also keine akademische, wissenschaftliche Ausbildung. Aber trotzdem denke ich, dass man also mit engagierten Mitarbeitern und einem schnell reagierenden Netzwerk vielleicht mehr bewirken kann als eine mit strengen Vorgaben gesteuerte universitäre Forschung. Also Laienforschung als solche finde ich jetzt auch nicht abwertend, trifft aber schon den Kern irgendwie. Und wenn man sich aber im Rahmen dieser Laienforschung bewegt und darin gute Arbeit leistet, ist das durchaus auch ein großer Gewinn für die UFO-Forschung.
Würdest du denn die UFO-Forschung und Ufologie als Pseudo- oder als Proto-Wissenschaft sehen?
Ja, Ufologie, da bezeichnen wir ja meistens, oder die Menschen, die sich auch als Ufologen bezeichnen, das wird ja von uns so gesehen, das sind dann meistens Menschen, die sich nur lesend halt mit der Thematik beschäftigen und keine wirkliche Feldforschung betreiben. Die UFO-Forschung, je nachdem, wie man sie betreibt, kann in die Bereiche sowohl der Protowissenschaft als auch der Pseudowissenschaft hineinreichen, denke ich. Die von uns betriebene UFO-Forschung würde ich in Teilen der herkömmlichen Wissenschaft zuordnen und in anderen Teilen auch als Protowissenschaft, aber jetzt nicht als Pseudowissenschaft.
Ah, ich sehe schon, dass die GEP natürlich stark darum bemüht ist, auch sich von diesem pseudowissenschaftlichen Getue und auch von der esoterischen Ufologie natürlich abzugrenzen.
Richtig, also da haben wir auch immer schon Abstand von genommen und sehen das dann auch kritisch, also diese ganze esoterische Entwicklung im Bereich der UFO-Forschung. Esoterik grundsätzlich als solche muss jeder sehen, wie er will. Wenn einer damit glücklich wird, okay. Aber im Bereich der UFO-Forschung hat diese Thematik meines Erachtens nichts zu suchen.
vor ein paar Jahren kam irgendwann der Begriff auf UFO-Phänomenforschung, der sozusagen nochmal eine Verfeinerung des Begriffes UFO-Forschung in Abgrenzung zur Ufologie darstellte. Wie findest du den
Begriff? Also ob man jetzt die UFO-Forschung, so wie wir sie betreiben, als UFO-Forschung bezeichnet oder UFO-Phänomenforschung, ich sehe da wirklich keinen Unterschied. Und in beiden Fällen wird meines Erachtens dasselbe Phänomen und dieselbe Forschung abgedeckt.
Wie viele UFO-Fälle hast du als, ich sag mal, GEP-Chefuntersucher, der du ja im Grunde bist, eigentlich so im Laufe der Zeit untersucht?
Ja, ich führe da jetzt wirklich keine Statistik drüber. Also wir haben jetzt in unserer Falldatenbank über 2.500 Fälle und da werde ich sicherlich 2.000 vielleicht selber bearbeitet haben. Und ich habe mit unzähligen Zeugen gesprochen. Ich war x-mal vor Ort, habe mit Zeugen gesprochen, habe Untersuchungen vor Ort durchgeführt, Bodenproben entnommen und. Letztendlich ist das Ergebnis eher ernüchternd, also nicht so, wie ich es mir als Jugendlicher vielleicht vorgestellt habe. Also wir haben in unserer über 40-jährigen Tätigkeit jetzt keine eindeutigen Hinweise auf außerirdische Besucher gefunden.
Was heißt denn keine eindeutigen? Gibt es uneindeutige, die vielleicht deiner persönlichen Meinung nach in diese Richtung deuten könnten, aber nicht eindeutig genug sind, um das zu verkünden?
Nein, sondern also wenn ich jetzt von meiner persönlichen Einstellung her ausgehe, denke ich, haben wir gar keinen Fall. Andere denken da vielleicht anders drüber. Also wir haben einen gewissen Prozentsatz an ungeklärten Fällen. Da kann man jetzt natürlich drüber spekulieren, was mag dahinter stecken. Mögen es doch außerirdische Besucher sein oder sonst eine exotische Erklärung? Oder liegt es einfach daran, dass wir nicht genügend Daten vorliegen hatten, um auch diesen Fall zu erklären? Das wird zwar auch diskutiert und es gibt auch Projekte darüber, diese ungeklärten Fälle nochmal näher zu beleuchten, aber grundsätzlich spekulieren wir dann nicht über irgendwelche außerirdischen Besucher.
Das Projekt, das dort in Gange gewesen ist und ja eigentlich auch noch fortdauert, ist ja das Projekt Good UFO von André Kramer. Du bist da auch dran beteiligt oder arbeitest zu? Oder?
Ich arbeite zu, indem ich halt das Material zur Verfügung stelle, hier aus unserem umfangreichen Fallarchiv. Und André Kramer und zwei weitere Kollegen haben sich ja dieser Fälle angenommen und die nochmal einer engeren Betrachtung unterzogen, haben mal nachgeschaut, gibt es denn da eigentlich Gemeinsamkeiten in den vergleichsweise wenigen Fällen. Und dazu haben wir dann auch eine Broschüre herausgegeben mit dem Ergebnis der Kollegen, die beispielsweise über unseren Shop bezogen werden kann.
Apropos Veröffentlichung. Das Journal für UFO-Forschung ist ja ein wichtiges Standbein zur Veröffentlichung von Ergebnissen im Verein und damit ja auch Information, die die GEP sich ja auch auf die Fahnen geschrieben hat. Erzähl mal ein bisschen was über das Journal für UFO-Forschung. Wann habt ihr das zum ersten Mal herausgegeben und wie hat es sich im Laufe der Zeit so verändert?
Ja, das erste Heft oder der Vorgänger, muss man sagen, das waren die GEP-Nachrichten, die noch mit so einem Umdruckverfahren selbst hergestellt worden sind. Die sind in den 70er Jahren erschienen. Danach kam dann das Journal für UFO-Forschung als DIN A5-Heftchen in fotokopierter Form. Und ja, im Laufe der Jahre sind wir immer ein bisschen größer geworden. Dann wurde es schon mal gedruckt von der Druckerei. Dann kam Farbe hinzu und mittlerweile haben wir ein durchgängig farbiges Heft, das in der Regel immer 32 Inhaltsseiten hat und einmal über unsere untersuchten UFO-Fälle berichtet und zum anderen auch andere sachbezogene Beiträge zur UFO-Forschung bringt.
Wie wird das so angenommen in der UFO-Szene oder vielleicht auch darüber hinaus?
Es wird eigentlich recht gut angenommen, aber nicht so wie gewünscht. Das mag sicherlich daran liegen, dass man heutzutage der Meinung ist, sich umfassend und kostenlos im Internet informieren zu können. Also warum soll man da noch eine Zeitschrift kostenpflichtig abonnieren oder Mitglied in einem Verein werden? Also das ist schon ein leichtes Problem. Wir hatten vor einigen Jahren einen kleinen Einbruch in den Auflagenzahlen, aber der ist in letzter Zeit wieder, ist die Auflage gestiegen und hat sich so ein bisschen stabilisiert. Also wir haben jetzt einen festen Interessentenkreis, der das Heft abonniert und Mitglieder erhalten das ja auch dann im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.
Was ist denn deiner Meinung nach der Vorteil einer solchen noch alternativ gedruckten Zeitung, sage ich mal, gegenüber den Informationen aus dem Internet? Wie würdest du einen vielleicht noch unsicheren Interessenten dazu bewegen, zu sagen, hier nimm mal lieber das Magazin, anstatt dich auf Internetinformationen zu verlassen?
Naja, einmal ist das Internet natürlich kurzlebig, also heute gelesen, morgen schon ist der Beitrag schon wieder gelöscht oder überholt und wie auch immer. Und in unserer Zeitschrift erscheinen ja einmal die Falluntersuchungen, wobei es sich ja dabei ja auch um Exklusivinformationen handelt, die im Internet nicht frei zur Verfügung stehen. Und auch die Beiträge, die bei uns erscheinen, die erscheinen dann auch in der Regel meistens nur in unserem Heft. Also wer sich umfassend über unsere UFO-Ermittlungsarbeit informieren will und exklusive Beiträge zur UFO-Forschung lesen will, muss dann schon auf unser Heft zurückgreifen.
Ja, dann bitte, liebe Hörer, abonnieren und Mitglied werden. Wie ist denn das mit der Mitgliedschaft und welche Möglichkeiten der Mitarbeit gibt es da überhaupt? Ich kann mir vorstellen, dass man erstmal, wenn man so ein Konstrukt, so eine Institution wie die GEP aus der Ferne sieht, man zunächst gar nicht auf die Idee kommt, ach, da kann man vielleicht Mitglied werden. Und bis zum Schritt der aktiven Mitarbeit ist ja auch nochmal eine Hürde.
Ja, das ist richtig, aber das versuchen wir ja auch umzusetzen. Also wir möchten jetzt kein anonymer Verein irgendwo sein, sondern wir möchten schon, dass unsere Mitglieder sich auch zumindest die Möglichkeit geboten bekommen, aktiv an unserer Arbeit teilzuhaben. Mitglied kann grundsätzlich fast jeder werden. Wir erheben einen relativ moderaten Beitrag, sage ich jetzt mal, von 42 Euro im Jahr. Und da ist dann auch schon das Abonnement unserer Zeitschrift mit drin, ein separates Mitgliederinfo, das auch 8 Seiten hat, erhält das Mitglied und eben die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Und das sieht dann so aus, dass je nach den Interessen und Fähigkeiten der Mitglieder die Tätigkeiten unterschiedlich ausfallen können. Der eine mag lieber in der Fallermittlungsarbeit arbeiten und wird dann da auch einbezogen, kann Fälle übernehmen oder ein anderer mag uns unterstützen durch Übersetzungen ausländischer Beiträge zur UFO-Forschung oder möchte an unserer Webseite mitbasteln. Also es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten, sich bei uns aktiv einzubringen.
Alles in allem sind es aber wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen, die immer wieder unterstützen und mithelfen. Da wäre es ja sicherlich schön, wenn man noch ein paar Mitglieder motivieren könnte, dabei beizutragen, auch zum Gelingen der GEP und ihrer Ziele.
Ja, in der Regel sind es die üblichen Verdächtigen. Ein kleiner Kreis, der also wirklich sehr aktiv arbeitet. Aber es kommen immer wieder noch andere hinzu. Ich denke jetzt zum Beispiel an unsere Fallermittler, wo dann auch der eine oder andere immer aktiver wird und dann mit meiner Unterstützung dann auch immer sicherer in seiner Arbeit wird. Und ich denke, man muss sich da schon trauen, man muss da schon sich überwinden, um zu sagen, hier, ich möchte wirklich aktiv mitarbeiten, was kann ich machen? Könnt ihr mich da unterstützen und das wollen wir dann auch tun und sind auch dankbar praktisch für jede Hilfe, die wir hinzubekommen.
Kurzer Umschwenk nochmal nach Lüdenscheid. Was ganz Tolles finde ich ja im Grunde genommen, dass die GEP ein eigenes Büro hat. Die meisten anderen UFO-Vereine werden von zu Hause ausgeführt, nicht so bei der GEP. Da gibt es ein eigenes Büro mit angeschlossener Bibliothek quasi.
Also das fand ich auch immer wichtig und das gehört auch ein Stück weit zur professionellen Arbeit dazu, dass man sich nach außen hin auch mit einem richtigen Büro präsentieren kann. Also das haben wir schon seit den 80er Jahren haben wir im Prinzip versucht, ein Büro zu haben. Wir haben es erst selbst finanziert. Mittlerweile finanziert sich das aus den Mitgliedsbeiträgen und anderen Einnahmen. Und wir haben jetzt hier in Lüdenscheid haben wir zwei Räume. Einmal das Büro selber mit Schreibtischen und Regalen an den Wänden mit unzähligen Büchern drin. Und dann haben wir noch einen Lagerraum, in dem sich unser Archiv befindet, hauptsächlich unser Fallarchiv. Das sind dann auch riesige Regale mit unzähligen Aktenordnern, in denen dann das Papier gelagert wird.
Ja, und erwähnen möchte ich auch noch kurz, dass ja in der einen oder anderen Ecke des Büros ganz interessante Modelle zu finden sind oder Figuren auch von kleinen Außerirdischen. Du hast da dieses Hobby, das du auch zu einem Projekt gemacht hast, das heißt UFOs und Aliens im Alltag.
Ja, das war so eine kleine Liebelei von mir. Ich habe dann irgendwann mal begonnen, Sachen aus dem Alltag zu sammeln, bei denen die Motive des Außerirdischen verwendet worden sind. Das heißt also Spielzeug in UFO-Form oder kleine Aliens, Plüsch-Aliens oder auch zum Beispiel, wo diese Thematik in der Werbung verwendet worden ist. Und da habe ich mittlerweile, ich glaube auch schon über 1000 Exponate gesammelt, die leider mal hier und mal dort gelagert sind und aber vielleicht erweicht sich ja irgendwann mal ein Museum, um diese Exponate dann auch vernünftig ausstellen zu können. Aber es ist schon zu einer ganz stattlichen Sammlung gekommen und die zeigt, dass wir mit diesen Motiven, dass wir die ständig im Alltag auch unbewusst registrieren, dass wir mit denen konfrontiert werden. Da ist halt natürlich die Frage, das wäre eine Frage, die soziologische Arbeit vielleicht behandeln könnte, ob das auch irgendwie Einfluss auf unser Weltbild, auf unser Bild von Außerirdischen hat. Und so gesehen könnte sicherlich das von mir gesammelte Material irgendwann mal zu einer solchen Untersuchung zur Verfügung gestellt werden. Und ich hoffe, dass das auch irgendwann mal passiert.
Dieses Material, was du dort hast, bezieht sich ja im Grunde genommen auf einen bestimmten Erklärungsansatz für das UFO-Phänomen, nämlich dass Außerirdische, Besucher aus dem Weltraum, sich im UFO-Phänomen und den Erscheinungen drumherum manifestieren. Diese These mag die populärste sein, aber nicht die einzige.
Das ist richtig, aber wirklich die populärste. Natürlich gibt es noch andere Theorien, Theorien in Anführungsstrichen, weil die ja sicherlich auch noch nie so richtig ausformuliert worden sind. Wie zum Beispiel, dass es sich da um Zeitreisende handelt, um Besucher aus anderen Dimensionen, um Jenseitsgebilde. Ist also ganz unterschiedlich, aber die ETH, also die extraterrestrische Hypothese, ist wohl wirklich die populärste und die ist ja auch schon sehr frühzeitig entstanden.
Wann etwa?
Ja, richtig populär geworden. Sicherlich durch die Science-Fiction-Filme der 50er Jahre. Ab und zu sieht man ja noch die eine oder andere Schwarz-Weiß-Wiederholung im Fernsehen. Und mag sicherlich dazu geführt haben, dass dieser Begriff ETH oder der Gedanke an außerirdische Besucher sich in die Köpfe der Öffentlichkeit manifestiert haben.
Und nahezu synonym verwendet werden zum UFO-Begriff.
Ja.
Siehst du da eine Möglichkeit, dass sich das irgendwann auflöst oder muss man eher weg vom UFO-Begriff oder sagst du, beides ist nicht so der richtige Weg?
Kann ich schlecht sagen. Also weg vom Begriff. Das ist ja schon hin und wieder mal versucht worden. Das wird ja auch dadurch versucht, dass man UFO-Phänomenforschung, also das Phänomen mit da einsetzt. Aber letztendlich läuft alles auf den Begriff UFO hinaus. Und ich glaube, das kriegen wir auch irgendwie nicht mehr anders gestaltet, also begrifflich jetzt.
Es ist auch sicherlich einfacher für den Zeugen, der, wenn er selbst davon ausgeht, ein UFO gesehen zu haben, egal ob er das jetzt im Wortsinne meint oder vielleicht schon im Sinne einer außerirdischen Deutung, dass er wahrscheinlich dennoch, wenn er auf der Suche ist nach Hilfe, nach diesem Begriff eher suchen wird. Und wenn man einen anderen verwendet, dann muss man sich fragen, zu welchen Zeugen man dann auch Zugang hat. Ob das gegebenenfalls andere Zeugen sind, als die, die über den UFO-Begriff an einen herantreten.
Ja, ja, richtig. Also man muss schon auch mit der Sprache sprechen, die Bevölkerung spricht. Wir sind ja praktisch auch, wir arbeiten ja im öffentlichen Interesse auch und sehen uns zum Teil auch als Dienstleister für die betroffenen Bürger, die etwas am Himmel sehen, was sie sich nicht erklären können. Und da kommt man eigentlich gar nicht mehr an dem Begriff UFO vorbei. Man muss natürlich versuchen, an diesem Begriff zu feilen, indem man ihn ja versachlicht und möglichst eben nicht in Verbindung mit der ETH setzt.
An der Versachlichung, da hapert es ja eigentlich so am meisten. Und das manifestiert sich auch sehr stark durch Grabenkämpfe und Anfeindungen in der UFO-Szene. Wie stehst du zu dieser Art der Auseinandersetzung, wie sie in der Szene stattfindet?
Ja, ich war ja immer ein Befürworter der Versachlichung der Thematik und ich denke, dass ich das auch recht gut umsetze. Aber das ist eben nicht bei allen so. Und das Thema ist halt sehr emotionsbeladen. Und wenn viele Menschen aufeinandertreffen bei einem emotionsgeladenen Thema, da gibt es natürlich immer wieder Punkte, über die man sich dann so streitet, wie es eigentlich nicht sein dürfte.
Aber warum ist das so emotionsgeladen? Wenn man dann mal davon ausgeht, dass viele der Diskutanten gar kein eigenes Erlebnis hatten, wo ich es dann verstehen könnte, warum ist das für Leute, die eigentlich eher so von außen drauf gucken, so emotionsgeladen? Was denkst du?
Ja, ich denke mir, dass die ein festes Weltbild haben, eine vorgefestigte Meinung und wenn dann einer kommt und sagt, nee, das überleg doch mal, das kann ja vielleicht auch anders gewesen sein oder berücksichtige doch mal diese und jene Erklärungsmöglichkeit, dann denke ich, das fühlt sich der Mensch dann vielleicht auch persönlich angegriffen und reagiert dann auch entsprechend. Also man muss wirklich, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, mit dem Thema UFOs und mit der UFO-Forschung, muss man sich zwingen, betont, sachlich zu bleiben, zu argumentieren. Das ist nicht immer einfach, aber es ist zu machen.
Ein Ansatz ist ja im Grunde genommen dadurch versucht worden, dass man die Grundsätze redlicher wissenschaftlicher Praxis in der Forschung des UFO-Phänomens erarbeitet hat. Die Erarbeitung selber ist maßgeblich von der GEP auch angetrieben worden und letztendlich waren wir die Ersten, die das veröffentlicht und anerkannt haben. Wie stehst du zu diesen Grundsätzen?
Ja, die Grundsätze, die wir ja praktisch ins Leben gerufen haben mit anderen Kollegen, bieten ja eine Grundlage, damit UFO-Forscher oder beteiligte Personen unterschiedlicher Gesinnung sich gemeinsam austauschen können, gemeinsam auf dem Gebiet der UFO-Forschung arbeiten können. Und das halte ich schon für sehr wichtig. Und die Grundsätze redlicher Forschung, die regeln ja auch, dass zum Beispiel das verantwortungsvolle Umgehen mit den Zeugen, die an uns herantreten. Und das ist ja auch nicht immer gegeben von allen Personen und Gruppen, die es so in Deutschland gibt.
Ja, das ist leider so, das stimmt. Ein Problem dieser Grundsätze mag ja sein, dass es schwer bis gar nicht sanktionierbar ist, wenn es Verstöße gibt, oder?
Ja, das ist richtig, aber man kann sich natürlich dann gegenseitig ächten, aber trotzdem ist es ja erstmal ein erster Schritt in die richtige Richtung und die Fallermittler beispielsweise in der gemeinsamen Fallermittlerliste der DGUFO und der GEP, die haben also diese Grundsätze anerkannt und ich hoffe, dass die sich auch an die vorgegebenen Grundsätze zur allgemeinen Forschungspraxis, zur Kollegialität und Kooperation und auch zur Diskussionskultur eingehalten werden.
Stellst du denn fest, dass das Früchte getragen hat seit der Einführung?
Ja, ich denke schon. Also man ist sich schon dessen bewusst, dass es sie gibt, dass man sie anerkannt hat. Und wenn man das dann auch im Hinterstübchen immer vor Augen hat, finde ich, das ist das schon ein ganz guter Weg, unsere Diskussionskultur auch so ein bisschen zu versachlichen.
Wahrscheinlich ist es kein schlechter Weg, gelegentlich auch in der Diskussion mal an die Existenz zu erinnern, oder?
Ja, natürlich. Das bringt dann schon den einen oder anderen dann wieder auf den Teppich zurück und es ist dann wieder möglich, mit ihm dann über das eine oder andere dann zu diskutieren.
Ne? Mhm. Es gibt ja noch eine Gruppe, die fast so lange auf dem Feld der UFO-Forschung tätig ist wie ihr. Das ist das zentrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, kurz CENAP, mit Sitz in Mannheim. Und obwohl jahrelang eine Freundschaft und Kollegialität herrschte, gab es irgendwann einen schleichenden Prozess, der in einem Bruch mündete, der die GEP dazu veranlasste, sogar eine Distanzierung zu veröffentlichen.
Ja, das ist wirklich, wirklich ein trauriges Kapitel unserer Geschichte. Also wir mussten die über Jahrzehnte bestehende Kollegialität mit dem CENAP aufkündigen. Das hatte, wie du schon gesagt hast, hat sich das schleichend ergeben. Man muss ja wirklich sagen, dass die CENAP-Mitarbeiter früher wirklich aus meiner Sicht gute Arbeit geleistet hatten oder geleistet haben. Aber so gerade in den letzten paar Jahren haben sie sich von der sachgerechten UFO-Forschung, denke ich mal, abgewendet. Es wurde polemisch kritisiert in jedwede Richtung, auch gegen uns. Es gab Diffamierungen andersdenkender und entsprechender Organisationen. Und also das war auf Dauer dann nicht mehr tragbar und wir konnten das dann auch nicht mehr mittragen als immer bezeichnete Schwesterorganisation von CENAP und mussten uns da doch dann eindeutiger positionieren.
Wie ist das so angekommen auf deren Seite?
Auf deren Seite natürlich nicht so gut. Seitdem wird ja auch immer wieder auf uns eingedroschen, macht aber jetzt nichts. Problem ist einzig und allein auch vor allen Dingen, dass sich unbedarfte Augenzeugen zum Beispiel an das CENAP wenden und dann unter Umständen nicht die, ich sag jetzt mal, Aufmerksamkeit und Betreuung bekommen, die sie da erwarten. Also es wird aus meiner Sicht wird mit denen dann nicht professionell umgegangen.
Ein Aspekt, der der GEP ja sehr wichtig ist, die Betreuung im Grunde genommen der Zeugen, die ja zum Teil was erlebt haben, was sie nicht einordnen können, eine außergewöhnliche Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben und Hilfe suchen.
Ja, richtig. Ne? Und selbst wenn sich nach nach Untersuchung des Falles herausstellt, dass es sich um dieses und jenes gehandelt hat, dann kann man das natürlich auch dem Zeugen in einer gewissen Art mitteilen und in der Regel akzeptiert er das auch.
Wie schätzt du denn die Exopolitik ein und vor allen Dingen deren Ausgangsannahme, dass UFOs gleich extraterrestrische Intelligenzen sind und das gar nicht so offen behandeln, also ergebnisoffen behandeln, wie die GEP das tut, sondern für die Exopolitik ist das die Basis und die Grundannahme, auf der ihre Arbeit fußt. Kann es da überhaupt Gemeinsamkeiten dann geben?
Also ich sehe jetzt keine besonderen Gemeinsamkeiten. Die Exopolitik stellt die Forderung auf, die Verschleierung der außerirdischen Präsenz auf der Erde nicht länger hinzunehmen und physikalische Beweise für das UFO-Phänomen akzeptiert zu diskutieren. Und das widerspricht ja eigentlich der Erkenntnis unserer über 40-jährigen Tätigkeit, in der wir eben keine eindeutigen Hinweise auf außerirdische Besucher fanden. Und deshalb lehnen wir auch eine Politisierung des UFO-Phänomens ab. Ich sehe auch nicht, dass Exopolitik jetzt forschend tätig ist und schon gar nicht fallermittelnd, also sich mit Fallermittlungen beschäftigt und sehe daher auch keine großen Gemeinsamkeiten.
Wie ist das mit anderen UFO-Gruppen?
Ja, wir haben ja dann noch die GUFO, die noch nicht ganz so lange existiert wie wir, die sich mittlerweile zu einer Organisation entwickelt hat, die in etwa der unseren entspricht. Und so gesehen gibt es ja da auch dann eine ganze Menge Berührungspunkte und in einigen Dingen arbeiten wir ja auch schon zusammen. Und das hat sich ja auch dahingehend gezeigt, dass wir dann diese gemeinsame Fallermittlerliste gegründet haben. Aber auch in anderen Projekten arbeiten wir zusammen, und aber immer situationsbedingt oder projektbedingt.
Das heißt, die GEP bleibt die GEP und die DGUFO bleibt die DGUFO.
Ich denke, dass das noch eine ganze Weile zumindest so sein wird, ja.
Eine weitere Grundlage, die geschaffen wurde oder zumindest anberaumt wurde, ist der Grundkonsens der UFO-Forschung. Das Projekt ist damals auch mit mehreren Gruppen ausgearbeitet worden, kam dann so ein bisschen zum Stocken und ist jetzt so teilfertig.
Naja, aber der Grundkonsens der UFO-Forschung, der wurde ja auch zwischen Mitgliedern verschiedener Gruppen zusammengestellt. Und da haben wir ja dann die Ausgangslage, also wo wir momentan stehen, definiert. Und wir haben Forschungsfragen erstellt, an denen wir gemeinsam arbeiten können. Die bisherige Arbeit, auch die der GEP, die war ja sehr objektzentriert. Das heißt also, dass wir uns mit den UFOs im engeren Sinne oder mit den mutmaßlichen Objekten beschäftigt haben. Aber es gibt ja auch Forschungsfragen, zum Beispiel der subjektzentrierten Forschung, in der die Erfahrungen der UFO-Sichter im Mittelpunkt stehen, oder Forschungsfragen der kommunikationszentrierten UFO-Forschung. Und das haben wir mal alles so ein bisschen verschriftlicht, damit man mal sehen kann, welche Möglichkeiten wir auch in der Laienforschung haben, Beiträge oder einen Beitrag zur UFO-Forschung zu leisten.
Können solche Grundsätze und so ein Grundkonsens dazu beitragen, dass es einem leichter fällt, sich untereinander zu kritisieren? Denn das ist ja im Forschungsbetrieb nun mal auch notwendig. Nur Bauchpinseln geht nicht. Kann sowas helfen?
Ich denke schon, dass das helfen kann, wenn man immer wieder mal darauf hinweist. Aber da würde ich sagen, dass da eher die Grundsätze redlicher wissenschaftlicher Forschung eher weiterhelfen.
Naja, sowohl als auch, nehme ich mir an. Es ist immer, Papier ist zwar geduldig, auf der anderen Seite sind wir froh und dankbar, wenn wir was haben, worauf wir verweisen können, ne?
Ja. Aber der Grundkonsens, der hat halt gezeigt, dass es noch eine ganze Menge Forschungsfragen gibt, die wir angehen können, wenn wir denn mehr Personalressourcen hätten. Das ist immer wirklich das oberste Problem, glaube ich, bei uns.
Die Leute haben halt andere Dinge oft im Vordergrund zu tun und da kommt so ein Verein nicht immer gleich an der nächsten Stelle. Das ist natürlich dann schwierig, die Leute zu motivieren und auch dabei zu behalten. Wir haben ja im Laufe der Zeit eine Menge Leute auch kommen und gehen sehen. Und schön ist es natürlich, die Leute auch an der Stange zu halten. Ne? Immerhin existiert die GEP inzwischen seit über 40 Jahren, hat 2012 quasi ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert, unter anderem auch mit einer Tagung in Hannover. Erzähl mal ein bisschen von der Tagung, wie fandest du das so?
Die war in einem kleinen, überschaubaren Rahmen. Das Problem ist sicherlich, dass wir auch bei unseren Tagungen ja sehr fachbezogene Beiträge anbieten in der Regel und die nicht so vom großen öffentlichen Interesse sind, dann werden wir ja auch gerne in die Ecke der Kritiker gestellt und das kommt dann in der breiten Öffentlichkeit bei den Personen, die sich also schon ein Weltbild geprägt haben, das voller außerirdischer Besucher ist, kommt das dann auch nicht so gut an. Und so gesehen treffen sich dann auf unseren Tagungen eher Fachkollegen als jetzt die breite Öffentlichkeit. Wir bieten ja auch solche Massenveranstaltungen gar nicht an und das können andere machen, ja.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen auch ein Kritikpunkt, den sich die GEP gefallen lassen muss. Mhm. So ist zum Beispiel das 30-jährige Jubiläum nahezu sang- und klanglos verstrichen. Und auch sonst ist die GEP ja eher ruhig. Ist das eine Kritik, wo du sagen kannst, ja, ist schon recht, ich würde es gerne anders machen, aber es geht nicht? Oder ist das gewollt?
Zum Teil würde ich es schon gerne anders machen, wenn man denn die finanziellen und Personalmöglichkeiten hätten. Zum anderen Teil muss man aber auch sehen, dass wir ein oder so sehe ich die GEP jedenfalls, ein Forschungsverein sind, ähnlich einem Institut vielleicht und wir kein Allerwelts Schützenverein sind, der auf Geselligkeit steht. Bei uns steht die Forschung im Vordergrund.
Und hin und wieder geht ja auch die GEP mal in die Medien und sagt, hier, das sind wir, das ist unsere Arbeit, wir möchten uns hier mal vorstellen. Man ist ja nicht so ganz abgeneigt, auch mal zu zeigen, was man macht und was man kann.
Ja, natürlich, das ist so, wie gesagt, die Medienarbeit oder die Öffentlichkeitsarbeit steht jetzt nicht so im Vordergrund oder hat sicherlich hauptsächlich auch den Grund, dass wir einfach die Zeit dafür nicht haben. Weil auch die Öffentlichkeitsarbeit oder Medienarbeit bedarf es einen gewissen Zeitaufwandes, den wir einfach nicht haben. Wir haben da schon versucht, ein bisschen entgegenzusteuern. Wir haben also einen Kollegen, der sich speziell für die Mitgliederbetreuung zuständig ist. Wir haben jetzt auch einen Pressesprecher, der entsprechende Medienauftritte wahrnehmen kann. Aber das ist alles noch in den Anfängen. Das muss jetzt noch mal richtig laufen. Aber ansonsten, wie gesagt, im Vordergrund steht bei uns die Forschung und nicht die Öffentlichkeitsarbeit.
Ist ja prinzipiell auch nichts gegen einzuwenden, ne? Ja. Wie sind denn deine Erfahrungen so mit Medienvertretern und der Darstellung von UFOs und insbesondere der GEP in den Medien?
Die ist wirklich höchst unterschiedlich. Also gerät man an einen Redakteur, der das Thema sehr sachlich aufnimmt, dann kommt auch was Vernünftiges dabei rum, dabei heraus. Man kann aber auch schon mal an einen Redakteur geraten, der bei der Zeugenbeschreibung eines Flugkörpers dann in einem Nebensatz erwähnt, na, da hat er wohl vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas gegriffen. Das kann so und so sein. In der Regel haben wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht, weil unser Auftreten auch sehr sachbezogen und ja, behördenähnlich ist und wir auch als richtige Organisation auftreten und nicht als ja, kleines Kinderzimmergrüppchen oder wie ein kleiner Schülerverein oder sowas.
Also ist durchaus von Vorteil zu sagen, wir sind eine Gruppierung von mehreren Menschen, die sich damit ernsthaft auseinandersetzen möchten.
Natürlich.
Kommt es denn auch, dass so ein Medienvertreter, der sich mit dir länger dann unterhalten hat, dass der am Ende sagt, Mensch, habe ich mir eigentlich irgendwie alles ganz anders vorgestellt. Das geht ja doch seriös.
Ja, das kommt durchaus vor. Das hatten wir erst kürzlich. Da war der Rundfunk zum Beispiel hier. Also auch die Medienvertreter haben unter Umständen ganz andere Vorstellungen von unserer Arbeit. Und wenn man denen die dann ein bisschen näher bringt und das dann auch vernünftig präsentiert und erklärt, dann findet das auch deren Zustimmung.
Apropos Medien, du hast auch selbst mal medial was gemacht auf dem Büchermarkt. Du hast mal ein Buch rausgegeben, Das Rätsel unbekannte Flugobjekte, 1998 erschienen. Ja. Wie bist du dazu gekommen, das zu veröffentlichen?
Ja, Ziel war es, ein weiteres kritisches UFO-Buch mal zu schreiben, das und zwar hat der Werner Walter vom ZENAB, der hatte, ich glaube, 2 Jahre zuvor sein Buch herausgegeben, UFOs die Wahrheit, das inhaltlich ein bisschen zerfahren war. Das lag aber wahrscheinlich nicht an ihm, sondern eher am Verlag, der die Beiträge so zusammengeschustert hat. Ja, auf jeden Fall wollten wir versuchen, ein weiteres kritisches Buch auf den Markt zu bringen, um auch so ein bisschen über unsere Arbeit zu berichten und unsere Arbeit transparenter zu machen. Und so habe ich dann mehrere Kollegen angesprochen. Also das Buch habe ich ja nicht alleine geschrieben, sondern mit anderen Kollegen zusammen. Wir haben Beiträge aus unserer Zeitschrift, aus dem UFOV, ein bisschen mit übernommen und bearbeitet. Und ja, und das Ganze habe ich dann halt zu einem Buch zusammengefasst, das nicht so ganz meinen Vorstellungen dann letztendlich entsprach, weil so ein Verlag immer auch ein Mitspracherecht hat. Also es hätte sicherlich doppelt so dick sein können. Und ja, auf jeden Fall denke ich aber, dass es nochmal so unsere Arbeit dargestellt hat, mit was wir uns beschäftigen, mit was man auch oder worauf man dann auch in der Arbeit zu achten hat. Und ja, leider erschien es aber so am Ende dieses damaligen Bücherbooms. Da ist ja, weiß ich nicht, jeder dritte Verlag hatte ein UFO-Buch rausgegeben, jeden Monat kam eins raus und meins erschien aber so eher zum Ende hin und so hielten sich dann auch die Verkaufszahlen relativ in Grenzen.
Wie sieht denn das jetzt aus? Würde sich das lohnen, in der Richtung nochmal was zu machen oder schließt du das völlig aus oder...
Nein, ich schließe das nicht völlig aus. Ich persönlich jetzt habe einfach keine Zeit dafür. Hm. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich beruflich in Rente bin, dann fange ich vielleicht wieder an. Es wäre auf jeden Fall, gäbe es genügend Material, um nochmal ja, das damalige 1998 erschienene Buch zu aktualisieren.
Es gibt ja auch noch andere Veröffentlichungen innerhalb der GEP, die Sonderbände, mit denen kann man dann vielleicht erstmal die Zeit bis dahin überbrücken.
Ja.
Nochmal kurz zurück zu der Sache mit den Tagungen. Es gab ja eine Tagungsreihe in den Ende der 90er bis in die 2000er Jahre hinein in dem kleinen idyllischen Örtchen Kröffelbach bei Schwäbisch Hall. Es war so eine eher als Kritikerveranstaltung verschriebene Tagungen, aber die GEP hat da immer, war da immer sehr präsent. Erzähl mal so ein bisschen aus der damaligen Zeit und wie du das so wahrgenommen hast.
Ja, die fand ja mehr oder weniger alljährlich statt. Man hat sich da getroffen mit den, einmal mit den gemeinsamen Weggefährten von ZENAB, die auch diese Tagung unter unserer Beteiligung organisiert haben. Und Es gab sehr interessante Fachbeiträge von ganz gruppenunabhängigen Personen. Also man hat sich schon bemüht, interessante Fachvorträge einzuholen. Man hat sich alljährlich gesehen, was auch immer ganz hilfreich ist für weitere Diskussionen. Also ich fand das immer sehr positiv, auch wenn die Tagungen ja nicht so einen großen öffentlichen Rahmen hatten, sondern wobei es sich da auch mehr oder weniger um Fachtagungen gehandelt hat.
Aber war eigentlich alles in allem eine sehr interessante Zeit, wenn ich das so in Erinnerung habe. Gab es ja auch etliche Beiträge, die von außen sozusagen kamen. Also ich denke da zum Beispiel an den Sprachwissenschaftler Harindarski, der sehr interessante Beiträge geliefert hatte. Das war schon irgendwo eine Bereicherung.
Ja, das war eine Bereicherung und das fehlt auch momentan, das muss ich zugeben. Ja, was wir bräuchten, wäre vielleicht noch ein Eventmanager, der sowas wieder zum Leben erwecken kann.
Ja, liebe Hörer, versteht das bitte als Aufruf.
Nur zu, ja, gerne.
Ja, genau, dann können wir da vielleicht noch mal was auf die Beine stellen, denn ich weiß, dass aus den Reihen der Mitglieder und da vor allen Dingen der Aktiven immer mal wieder auch der Ruf nach einer Tagung laut wird und dass man auch gerne möchte, dass die GEP sowas federführend übernimmt, vielleicht so alle zwei Jahre oder irgendwie.
Ja, aber man darf nicht verkennen, dass die Zeit sich vielleicht auch geändert hat. Gutes Beispiel ist die kürzlich abgesagte Tagung der DGUFO, die mangels Interesse, ja, musste man leider das Vorhaben wieder stoppen. Und ja, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist die Zeit einfach nicht dafür da. Tagungen mit einer etwas größeren Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, zu organisieren. Also Fachtagungen oder Workshops wird man sicherlich zustande bringen können, aber so Tagungen im größeren Rahmen, ich weiß es nicht.
Ich meine, das zeigt sich ja auch so ein bisschen in dem, was jetzt gerade in der GEP hochgekommen ist, mit den Stammtischen. Ja, also es sollten ja etliche Stammtische gegründet werden, da waren so Ambitionen da. Zweimal hat es wohl geklappt, in Hamburg und in Berlin. Aber so richtig Resonanz scheint dafür auch nicht da zu sein, oder?
Ja, das gut, das liegt aber dann wahrscheinlich an den Leuten selbst. Man muss sich da natürlich einen Ruck geben und auch mal ein paar Kilometer fahren. Und so eine Stammtischkultur oder Tagungskultur dann auch wirklich leben. Und das ist also ein Problem, aber das ist wahrscheinlich ein gesellschaftliches Problem momentan überhaupt, dass die Menschen immer schwerer zu bewegen sind, ja, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ja, man sitzt dann lieber zu Hause am PC und durchforstet das Internet nach mehr oder weniger nützlichen Informationen, als sich jetzt wirklich aktiv in einer Gruppe zu beteiligen.
Ja, sehr schade eigentlich, ne? Aber wir werden ja sehen, in welche Richtung sich das noch so entwickelt, denn das Potenzial in der GEP ist ja da. Wir haben ja im Grunde genommen recht unterschiedliche Charaktere da auch, unterschiedliche Gesinnung und Weltbilder.
Ja, natürlich. Also wir haben von den skeptisch eingestellten Menschen bis zu den, die manche als UFO-Gläubige vielleicht bezeichnen würden, ist bei uns alles vertreten. Und wichtig ist halt, dass jeder seinen Standpunkt sachlich begründet. Dann wird das, glaube ich, auch toleriert und akzeptiert. Ja, vielleicht nochmal zurück zu den UFO-Tagungen. Wir haben also dieses Jahr, sind wir wieder dran, eine Mitgliederversammlung abhalten zu müssen. Also wir müssen uns jetzt in Kürze auch Gedanken darüber machen, wo wir uns dann vielleicht Ende des Jahres noch treffen werden. Und das wird sicherlich dann auch im Rahmen einer kleineren Arbeitstagung oder eines Workshops muss man mal sehen, wird das sicherlich passieren.
Naja, wichtig ist aber, dass man das möglichst rechtzeitig ankündigt, dass die Leute auch so ein bisschen planen können, ne?
Ja.
Und hoffen wir mal, dass da was zustande kommt. Ich bin auf jeden Fall dabei. Wie schätzt du denn die Zukunft der UFO-Forschung im Allgemeinen so ein? Siehst du da noch Potenzial? Wohin denkst du, wenn du an die Zukunft denkst?
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Dadurch, dass wir ja eine ganze Menge Forschungsfragen im Grundkonsens der UFO-Forschung formuliert haben, denke ich, dass also Beschäftigungspotenzial für die nächsten 500 Jahre sicherlich noch vorhanden ist. Das Problem ist halt, man muss sich da als Beteiligter dann auch aktiv einbringen, und da sehe ich in der Zukunft wirklich, wird das auf jeden Fall schwer sein, die Menschen dafür zu motivieren. Und das ist für jemanden, der sowieso nur begrenztes Zeitvolumen hat, ist das sehr schwer, da den ständigen Motivator zu spielen. Und deshalb sind die Leute eigentlich selbst gefragt, sich da einzubringen und da auch was zu tun.
Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, sagen wir mal, die Leute da abzuholen, wo sie gerade stehen, weil so viel Arbeit vorhanden ist, dass man selbst dafür eigentlich wenig Zeit hat.
Das ist leider so, ja. Ja, also wir sind natürlich, oder wir versuchen natürlich, die Arbeit auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Wobei diese vielen Schultern ist ja, wie du schon vorhin gesagt hast, so der übliche aktiven Kreis. Und deshalb sind wir dankbar immer, wenn sich jemand doch entschließt, da ein bisschen tiefer einzusteigen in die Arbeit, und der dann vielleicht auch Spaß daran hat und das auf Dauer dann weiterführt.
Ja, also stimme ich dir absolut zu. Letztendlich, wir haben das schon oft erlebt, dass manche Leute auch enthusiastisch anfangen und anfragen, und dann, wenn es ans Eingemachte geht, dann verblasst das sehr schnell wieder. Aber letztendlich gibt es ja da auch Lichtblicke von Leuten, die über viele Jahre dabei sind. Und
ja, das ist leider auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe also in den 40 Jahren eine ganze Menge Leute kommen und gehen sehen, und das ist dann auch immer wieder enttäuschend, wenn man feststellen muss, dass, ich sage jetzt mal, einer, der sich wirklich aktiv eingebracht hat, wenn der sich wieder aus der Thematik zurückzieht, sei es jetzt, weil er einfach keine Zeit mehr dafür findet oder weil er das Interesse an dem Thema verloren hat. Es ist wirklich schade, und deshalb bin ich dankbar immer für Leute, die sich da aktiv einbringen wollen. Und ich versuche es dann auch immer wieder neu, die Person zu unterstützen, sei es jetzt mit Material oder mit sonst irgendwelchen Informationen, mit Arbeitshilfen. Manchmal gelingt das auch. Man sieht es ja zum Beispiel an dir, du bist ja auch schon viele Jahre dabei.
Ja, das stimmt. Und das ja auch nicht immer auf demselben Gebiet. Von daher ist es ja durchaus möglich, dass man sagt, für das eine habe ich jetzt weniger Zeit, ich pack's nicht mehr, oder es interessiert mich vielleicht auch gar nicht mehr so. Aber es gibt immer noch genügend andere Betätigungsfelder, denen man sich dann zuwenden kann und wo man halt auch seine Beiträge leisten kann.
Oft ist es ja auch so, dass Personen sich zurückziehen, die mit ganz anderen Vorstellungen auch gekommen sind. Ich erinnere hier an die TV-Serie Akte X. Mhm. Da gab es also wirklich, gibt es da Leute, die glauben, wir würden also Akte X-mäßig arbeiten und ständig irgendwelchen UFO-Erscheinungen hinterherjagen. Und das ist dann im ersten Moment natürlich auch spannend und faszinierend. Da wollen dann die Leute mitmachen, und ja, irgendwann werden sie also schnell feststellen, dass das doch eine recht trockene Arbeit ist, eine arbeitsintensive Arbeit, zeitintensive Arbeit, und ja, dann springen halt viele wieder ab.
Das stimmt. Ich meine, nicht jeder Lichtpünktchenfall kann so interessant sein. es schaffen die Leute dann so bei der Stange zu halten. Aber ja, durchaus hat die GEP ja interessante Fälle vorzuweisen gehabt. Und da meine ich jetzt noch nicht mal die Good-UFO-Fälle, die in dem gleichnamigen Projekt ja begutachtet werden. Es gibt ja eine ganze Menge Fälle. Ich denke da zum Beispiel an Fehrenbach.
Ja, das sind dann ziemlich spektakuläre Fälle, auch wenn die sich dann letztendlich doch aufgeklärt haben. Aber im ersten Moment waren es ja richtige Herausforderungen auch. Und man musste sich da über einen längeren Zeitraum mit beschäftigen. Jetzt im Fall Fehrenbach zum Beispiel, da haben zwei Jugendliche haben eine Fotoserie von einem UFO vorgelegt, ja. Polaroid-Aufnahmen. Und der Fall wurde in den Medien sehr breit getreten und diskutiert. Das Fernsehen hat sich damit beschäftigt. Eine Gruppe aus überwiegend Wissenschaftlern aus dem Münchner Bereich hat sich des Falles angenommen und mit einem millionenschweren Computer-Equipment herausgefunden, dass dieses fotografierte Objekt einen Durchmesser von, ich glaube, es waren 7 oder 8 Metern hatte. Und ich habe mich also von einer ganz anderen Seite mit diesem Fall beschäftigt. Die Fotos wurden bekannt einen Tag, nachdem im Fernsehen eine TV-Dokumentation über UFOs lief. Und bei so einem erfahrenen Ermittler, wie ich es bin, hat es dann bei mir natürlich sofort geklingelt. Und ich bin erstmal dann von der Arbeitshypothese ausgegangen, dass es sich da einfach um Trickaufnahmen oder um ein hochgeworfenes Modell handelt. Und habe dann in diese Richtung recherchiert und bin dann wochenlang durch sämtliche Spielzeughäuser, Spielzeuggeschäfte hier in unserer Gegend gewandert und habe nach einem potenziellen Modell, das die Jungs vielleicht hätten verwenden können, gesucht. Und irgendwann wurde ich dann auch tatsächlich mal fündig. Und dann hat sich das wirklich herausgestellt, dass die beiden Jugendlichen nur ein Modell in die Luft geworfen haben, mit einer Polaroid-Kamera fotografiert haben und damit sowohl die Öffentlichkeit als auch die Gruppe von Wissenschaftlern genaht hat.
Ja, so kann es kommen, ne? Gibt es noch andere Fälle, die dir in besonderer Erinnerung geblieben sind?
Ja, wir hatten zum Beispiel einen Fall in Linz. Da hat ein Bürger hat mehrere Fotos von einem, von einer klassischen fliegenden Untertasse gemacht, von einem fliegenden Objekt. Ja. Und dieser Fall, wir konnten jetzt diese Aufnahmen nicht erklären. Dieser Fall galt lange Zeit als einige Zeit als Good UFO bei uns. Und bei Recherchen zu einem anderen Fall bin ich dann auf Hinweise gestoßen, die ich dann weiterverfolgt habe. Und letztendlich konnte dann auch dieser Fall geklärt werden, und zwar handelte es sich dabei um ein Kunstobjekt, und zwar hat ein Künstler einen sogenannten Luftstöpsel hergestellt. Das muss man sich vorstellen wie so ein Badewannenstöpsel, und dieser Stöpsel war Helium gefüllt und hatte auch einen Durchmesser von mehreren Metern, und der hat sich also just in dem Moment, wo sich der Zeuge zufällig auf dem Balkon befand, in der Nähe losgerissen und ist dann der war ja Helium gefüllt, ist dann in die Luft gegangen und entschwunden. Und der Zeuge hatte dieses Objekt dann am Himmel gesehen und fotografiert. Und das sieht wirklich aus wie so eine klassische fliegende Untertasse. Und so ließ sich dann also auch Wochen, Monate später dann dieser Fall doch noch aufklären.
Ich erinnere mich, dass es ja da auch einen Aufschrei in der Szene gegeben hat, ob der Klassifizierung als gut UFO. Aber man muss da natürlich dazu sagen, dass man eine solche Einschätzung, wenn andere Fakten vorliegen, auch jederzeit revidieren kann. Das ist ja nichts in Stein gemeißelt.
Das ist richtig. Also jederzeit können neue Erkenntnisse reinkommen, die einen ungeklärten Fall dann doch noch einer Erklärung zuführen.
Hast du noch ein paar abschließende Worte vielleicht an die Hörer, an die GEP-Mitglieder, an potenzielle Mitglieder vielleicht?
Ja, also die würde ich gerne bitten, sich eingehend auch mit unserer Arbeit zu beschäftigen, mit unserer Arbeit zu befassen. Und wer Interesse hat, da ein bisschen tiefer einzusteigen, also mal die praktische UFO-Forschung hautnah mitzuerleben, der ist gerne eingeladen, sich das bei uns anzuschauen, sich bei uns mal reinzuschnuppern. Und ja, über die gängigen Kontaktportale kann man ja mit uns Kontakt aufnehmen. Und ich denke mal, wir werden da immer einen Weg für finden, jemanden in unsere Arbeit einzubinden. Dabei muss nicht zum Beispiel der Beitrag eine Hürde sein. Also wir bieten auch ermäßigte Beiträge und je nach Mitarbeit können die Beiträge auch erlassen werden. Wir sind also kein kommerzieller Verein, der jetzt auf irgendwelche Euros aus ist. Also wir sehen das schon, sehen es schon gerne, wenn die Mitglieder sich aktiv auch an der Arbeit beteiligen und sind dankbar für jede Hilfe, die da kommen mag.
Ja, prima. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für das wirklich sehr interessante Interview.
Ja, bitte.
Viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön fürs Gespräch. Danke.
Insider Audiocast von Menschen und UFOs wurde Ihnen präsentiert von der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V. Als vom Verein unabhängig erstellter Audiocast sind ausschließlich Mirko Marcelovic und T.A. Günther verantwortlich für den Inhalt und die Wahl der Gäste. Das Intro basiert auf dem Stück Ultra von Luro FX und steht unter einer Creative Commons Lizenz. Frühere Ausgaben sowie weitere Infos über von Menschen und UFOs finden Sie im Internet unter ufo-menschen.alien.de.